Menschen haben doch immer schon Fleisch gegessen.
Vegan. Aber du hast ein Handy. Total
heuchlerisch. Ich könnte auch mal einen Veganer, der war immer
leben und leben lassen.
Das ist doch alles voller Chemie.
Jetzt halt doch mal die Klappe. Der Podcast fängt an. So, haha. Herzlich willkommen zum Graslutscher-Podcast Folge 1.0. Mein Name ist Jan Hegenberg. Ich betreibe den Blog der Graslutscher und ich bin erkältet. Ich hätte den Podcast also auch aufnehmen können, wenn ich wieder gesund bin, aber da Veganer sowieso immer krank sind, nutzt das gar nichts. Es wechselt sich einfach nur die eine Krankheit mit der nächsten ab. Und wenn es ganz hart kommt, dann sterbe ich ziemlich früh und dann gibt es gar keinen Podcast. Deswegen dachte ich, komm, dann nehme ich das mit Schniefnase auf. Für die, die meinen Blog nicht kennen und die das jetzt irgendwie durch Zufall sich anhören, ich beschäftige mich in meinem Blog primär mit Veganismus, aber auch mit Klimawandel und Nachhaltigkeit und manchmal auch mit ganz anderen Themen. Und diesen Podcast gibt es überhaupt nur, weil ich mittlerweile eine ganze Menge wunderbarer, großzügiger und ansonsten ohnehin fantastischer Unterstützer habe, die mir auf verschiedenen Wegen mein Einkommen zum Teil finanzieren, über Patreon und über Steady und teilweise über Direktspenden. Und liebe Spender, falls ihr das jetzt auch hört, ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dadurch Zeit für solche Projekte habe. Und die anderen, die das jetzt hören, die keine Spender sind, die sollten auch dankbar sein, denn diesen Podcast gäbe es gar nicht, wenn sich nicht so viele Leute gefunden hätten, die sich halt regelmäßig sehr großzügig zeigen. Und wenn ihr das irgendwie gut findet und denkt, das könnte ich mal öfter machen, dann könnt ihr das erreichen, indem ihr euch überlegt, ob das nicht auch was für euch wäre. So, was für den Graslutscher spenden. Ihr könnt natürlich, ich kenne das Problem, man hat ohnehin immer sehr viel Geld auf der hohen Kante und weiß nicht, wohin damit. Spendet man das zum Beispiel der japanischen Walfangflotte oder dem sympathischen Wiesenhof-Konzern? Es gibt da wahnsinnig viele Optionen. Ich kenne das, man hat die Qual der Wahl. Aber wenn, also angenommen, ihr haut jetzt schon jeden Monat, sagen wir mal, 2000 Euro an Wiesenhof und die Metzgerei-Innung raus, dann könnt ihr gucken, ob ihr vielleicht noch 4,90 Euro für mich übrig habt. Nur so ein Vorschlag. Ja, einige haben schon mich gefragt, ob das Projekt komplett gestorben ist, weil jetzt schon so lange keine Folge mehr kam. Nein, das ist es nicht. Ich habe ja bereits eine Folge mal produziert im September, und zwar habe ich da einfach einen Text von mir eingelesen, den es auch auf dem Blog zu lesen gibt. Und für diese Folge habe ich ganz, ganz viel sehr hilfreiches Feedback bekommen, das ich sehr ernst nehme. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert bis zur nächsten Folge, denn Feedback, also das, was am meisten gesagt wurde, war, ich soll doch bitte ein bisschen deutlicher und ein bisschen langsamer sprechen. Ich hoffe, ich mache das bereits. Ich weiß, ich verfall manchmal zurück in dieses alte Muster und werde undeutlich und nuschel. Aber ich bemühe mich. Ich habe hier jetzt immer so eine Uhr nebendran liegen und kontrolliere mich ein bisschen selber damit. Dazu kam aber noch, dass ich kein Plop-Schutz für mein Mikrofon hatte. Und alle die wie ich keine Tontechniker sind und sich fragen, WTF, was ist ein Plop-Schutz? Das ist dieses kleine Ding, was die ganzen Profisänger immer vor dem Mikro hängen haben. Und das führt dazu, dass wenn man P- und T-Laute da reinspricht oder singt, dass das nicht fürchterlich unangenehm klingt. Denn wenn man keinen so einen Plop-Schutz hat, dann macht das so ein ganz furchtbares Geräusch im Ohr. Das kann man verhindern, indem man sich in so einer ganz bestimmten Position vor das Mikro stellt. Habe ich auch gemacht beim letzten Mal. Führt nur dazu, dass man nicht gerade unverkrampft an die Sache rangeht, weil man halt ständig 20% Gehirnkapazität dafür aufwendet, richtig vor dem Mikro zu stehen. Und dann tendiere ich natürlich noch eher dazu, meine Geschwindigkeit zu vergessen. Genau. Also die Frage ist, wie mache ich das generell mit den Artikeln? Ihr merkt ja schon, ich lese gar keinen Artikel gerade, sondern ich erzähle irgendwas über die Welt. Und das werde ich auch in Zukunft tun, denn das Einlesen von den Artikeln, das war Feedback Nummer 2, ist zwar schön und gut für alle Leute, die zu wenig Zeit haben, die jetzt selber zu lesen, aber durch diesen Vorlesestil verliert das Ganze so ein bisschen seinen spontanen Charakter. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt kein professioneller Vorleser bin oder dass mir das Spontane irgendwie eher liegt. Ein Vorschlag war jetzt noch, dass jemand anders die Texte einliest. Ich habe eine Leserin, die das bereits gemacht hat, und diese Version werde ich dann auch mal online stellen, und dann könnt ihr ja mal selber sagen, ob das eine gute Idee ist oder ob ihr sagt, nee, die musst du schon selber einlesen, das bringt nichts, wenn das jemand anders tut. Ich habe jetzt schon aus beiden Lagern Stimmen gehört, deswegen wäre ich sehr interessiert, was die meisten dazu so sagen. Und dann würde ich das entsprechend aufbauen. Also ich kann natürlich auch beides machen. Ich kann auch so richtige Podcast-Folgen machen und Texte einlesen und das dann beides auf den Podcast hochladen. Ist halt nur so eine Frage der Zeit und des Aufwands, was besser ist. Ne? Genau. Und ich habe mir auch so ein paar Rubriken jetzt überlegt. Wir sind momentan in der Rubrik Organisatorisches. Die kommt immer am Anfang. Die wird auch beim nächsten Mal dann nicht so furchtbar lang. Ich verspreche es. Das ist nur dieses Mal so. Und so ganz grob habe ich gedacht, machen wir einfach in den Podcast-Folgen so als feste Rubrik erstmal veganer heißer Scheiß. Da geht es um irgendwas, was ich irgendwo gefunden habe, ein Artikel oder ein Video oder eine Sendung, in der irgendwie Veganismus thematisiert ist, und zwar in einem positiven Sinn. Das haben sich viele von euch gewünscht, dass ich mich nicht mal nur aufrege und fütterlich meckere darüber, wenn irgendwelche Leute Quatsch erzählen, sondern dass ich auch mal die positiven Dinge herausstelle, dass wenn irgendjemand was Gutes irgendwo von sich gegeben hat, dass auch das irgendwie Gehör findet, damit man dann nicht mehr so verzweifelt ist und nicht immer alles so schwarz sieht, sondern weiß, okay, es gibt da auch vernünftige Leute draußen. Dann nach veganer heißer Scheiß kommt eben entsprechend auch veganer kalter Scheiß. Das ist das Gegenteil davon. Das ist im Prinzip so das, was ich im Blog auch mal sehr viel mache. Da bespreche ich irgendwas, wo jemand sich mal ausgelassen hat, der leider keine Ahnung hat. Und das dann idealerweise zu Themen, die für den Blog auch einfach zu groß sind. Die so umfangreich sind, dass ein Artikel darüber niemand schreiben und auch niemand lesen möchte. Und deswegen gucke ich mal, ob das besser ist, wenn ich das halt einspreche. Je nachdem, wie viel Zeit da noch ist, ich vermute mal, dadurch, dass ich jetzt schon so vorgelegt habe, wird das in dieser Folge vielleicht nicht mehr stattfinden. Generell Sonstiges, was immer so anliegt. Dann das Argument der Woche, also so Omni-Bingo. Welches Argument wolltet ihr immer schon mal zerlegt haben? Oder was denkt ihr darüber? Oder ist das vielleicht sogar ein gutes Argument gegen Veganismus? Da gibt es ja ganz viele. Auch da gibt es ein paar, ich nenne das immer asymmetrische Argumente. Das sind welche, die schreibt man so in 3 Sekunden hin. Und wenn man denen was entgegnen möchte, braucht man leider 3 Minuten, um Leuten erstmal die Welt zu erklären. Und das eignet sich natürlich auch für so ein Format besser, als wenn man es erstmal hinschreibt. Denn die Leute, die es am besten lesen sollten, die lesen es dann gar nicht, weil die sagen, boah, zu viel Text, wer soll das denn lesen? Genau. Und dann als letzte Rubrik so Leserpost, Jan Goes Dr. Sommer Team. Denn ich kriege ganz viele PNs auch manchmal von Leuten, die mich wirklich um Rat fragen, die ja oft in irgendwelchen persönlichen Situationen stecken mit, keine Ahnung, ihrer Familie oder ihren Freunden und da fragen, wie sie sich verhalten sollen. Und da fange ich dann jedes Mal an, 3 Zeilen zu schreiben und höre dann wieder auf, weil ich merke, ich müsste jetzt einen riesen Roman schreiben und antworte da manchmal gar nicht, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von Interesse, was die anderen so für Problemchen haben und was man da vielleicht machen kann, in meiner Sicht. Ja, das sind so die Rubriken und wenn einer von euch irgendwie Tontechniker ist oder sonst irgendwie versiert darin, ich bräuchte noch ein paar coole Jingles, um diese Kategorien einzuleiten. Da ist mir jetzt nichts Gutes eingefallen und ich kann das auch irgendwie nicht. Wenn euch da irgendwas Cooles einfällt und ihr da irgendwie einen Soundfile generieren könnt, was ich dann da reinschneiden kann, das wäre total cool. Ihr kriegt da eine super Erwähnung und könnt, immer wenn ihr abends irgendwie unterwegs seid, sofort zeigen, dass ihr offizieller Graslutscher-Supporter seid. Das ist natürlich eine ganz heiße Geschichte. Okay, und was ich auch jetzt immer am Anfang von den Podcasts erwähnen wollte, ist, ob irgendwelche Auftritte geplant sind. Bin ich gebeten worden, das noch mal ein bisschen langfristiger anzukündigen und nicht immer so Posts rauszuhauen wie, übrigens, heute Abend trete ich in Köln auf. Und dann denken alle Leute, die das vielleicht gerne gesehen hätten, super, das hätte ich gerne vor 2 Wochen gewusst. Daher, für das Jahr 2019 sind jetzt noch nicht allzu viele Termine geplant, ist ja noch jung. Aber es gibt tatsächlich einen Auftritt am 9. Februar, also schon recht bald, bei der Veggie World Wiesbaden. Da mache ich so, ja, kann ich das sagen, so eine Art mein Standardprogramm. Das nenne ich, wie man mit Fleischessern diskutiert, ohne komplett den Verstand zu verlieren. Ich orientiere mich so, ich habe das ein bisschen von Hagen Räther abgeguckt, der macht das auch so. Der hat im Prinzip so ein Kernprogramm und variiert das immer leicht. Das heißt, wenn man
sich das nach 2 Jahren nochmal anguckt, dann ist da ziemlich viel Neues dabei. Wenn man jetzt aber dem hinterherfährt und jede Woche sich eine Show anguckt, dann kann man wahrscheinlich irgendwann mitsprechen. Ich habe das auch schon mal in Düsseldorf gehabt und werde das auch noch ein paar Mal halten. Also wenn ihr das schon kennt, dann ist es wahrscheinlich nicht allzu aufregend, sich das Gleiche nochmal anzugucken. Aber wie gesagt, das ist bei der Veggie World am 9.2. um 14.15 Uhr. Und dann sind noch Termine in Aussicht für April und Mai in Chemnitz und Dresden. Und wenn ihr denkt, boah, toll, Wiesbaden, Chemnitz, Dresden, das ist total blöd, ich wohne nämlich in Kiel, dann schreibt mich ruhig an. Bislang habe ich das immer so ein bisschen als nebenbei gemacht, aber ich würde das ganz gerne jetzt, wo ich auch ein festes Programm habe und mich nicht jedes Mal 4 Wochen vorher wie so ein Verrückter vorbereiten muss, sondern das so ein bisschen Intus habe, das auch gerne ein bisschen öfter machen, wenn sich da was anbietet.
Gut, kommen wir also zu Rubrik 1, Veganer heißer Scheiß. Und da geht es in dieser Ausgabe um einen Artikel im Stern mit dem Namen »Warum Mandelmilch keine gute Alternative zu Kuhmilch ist« und welche Sie stattdessen trinken sollten. Und jetzt denken vielleicht manche von euch, hä, habe ich die Rubrik nicht richtig verstanden? Das soll doch was Cooles sein. Das klingt ja nach einem mega Upturn-Artikel. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Aber die Autorin dieses Artikels hat da so einen kleinen Twist eingebaut. Das klingt nämlich alles am Anfang schlimmer, als es ist. Ich habe auch das gesehen. Mir hatte das jemand zugeschickt, hat gesagt, guck mal, Graslutscher, ich hab was gefunden. Ich lese also den Titel, warum Mandelmilch keine gute Alternative zu Kuhmilch ist, und denke schon, aha, da hat wieder jemand zugeschlagen. Fang an zu lesen, dann wird erstmal erklärt, wie viel Kohlendioxid ein Liter Kuhmilch erzeugt bei der Produktion, dass das nicht gut ist. Und dann geht's auch schon los, dass auch andere Produkte nicht immer umweltverträglich sind. Und dann kommt schon so eine Zwischenüberschrift, da steht in Fett gedruckt in dem Artikel nach dem 2. Absatz, Regenwald muss für Soja weichen. Und ich gebe zu, nachdem ich das gelesen hatte, ging in meinem Gehirn schon so dieser Prozess los. Also ich habe es natürlich noch weitergelesen, aber im Hinterkopf habe ich schon überlegt, okay, wo recherchiere ich jetzt, woher das Soja für die ganzen Sojamilchalternativen herkommt und wie stelle ich das auf und was für Synonyme gibt es für unfähiger Redakteur? Und lese aber mit einem Auge weiter, merke irgendwann, stopp, da bin ich aufs Glatteis geführt worden. Denn die gute Denise Nigole-Wachter, die Autorin dieses Artikels, Denise, falls du das hörst, es tut mir leid, ich weiß leider nicht, wie man deinen zweiten Vornamen ausspricht. Ich habe nachrecherchiert, ich weiß, dass es ein litauischer Name ist, aber leider habe ich nirgendwo eine Sounddatei gefunden. Also wenn es ein deutscher Name wäre, würde man ihn Snigoole aussprechen, aber ich bin ziemlich sicher, dass man ihn ganz anders ausspricht. Auf jeden Fall hat Denise das ganz bewusst, glaube ich, so gemacht, denn sie erzählt erstmal, was Soja für Konsequenzen hat. Und wie die meisten meiner Hörer ja höchstwahrscheinlich wissen, ist Soja ganz generell tatsächlich ein Problem und gerade in den Mengen, in denen es angebaut wird, in Monokulturen auf ehemaligem Regenwaldgebiet gleich in doppelter Hinsicht ein Problem, weil es die Kohlenstoffsenken zerstört, weil ursprünglich da welche waren und dazu eben noch eine ganze Menge Aufwand betrieben wird, um da jetzt momentan 35 Millionen Tonnen Soja zu produzieren, allein für die EU-Importe. Kann sich jetzt jeder denken, dass das nicht gerade was mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun hat. Und normalerweise, wenn man das liest als Veganer, weiß man schon, geil, jetzt denken wieder alle Leser, dass Sojamilch total die Ökosünde ist. Dabei geht halt von diesem Soja aus dem besagten südamerikanischen Regenwald kaum etwas in den menschlichen Verzehr. Aber die gute Denise erwähnt genau das. Sie baut also so ein bisschen so diese Drohkulisse auf, wie schlimm das mit dem Soja ist. Und nachdem sich jemand unbedarft das da angelesen hat und so richtig Zorn auf Soja bekommen hat, kommt eben die Auflösung, dass dort im 3. oder 4. Absatz steht, meist wird Soja aber nicht für Sojamilch verwendet, sondern als Tierfutter. Bäbäng. Da war ich schon ganz versöhnt und dann erklärt sie eben auch ziemlich, differenziert, wo halt die Unterschiede sind. Dass Mandelmilch eben oft aus kalifornischen Mandeln hergestellt wird. Da hätte ich mir jetzt noch gewünscht, dass da noch ein paar mehr Produkte vielleicht genannt werden. Aber klar, ich weiß, diese ganzen Texte haben natürlich meistens ein Wortlimit. Sie erwähnt dann auch, dass die Firma Provamehl das Soja vollständig aus Europa bezieht für ihre Sojamilch woher das von Sojade kommt, dass 80% der verarbeiteten Mandeln aus Kalifornien stammen, dass das eben viel Wasser kostet und all diese Dinge. Und schließt am Ende damit, dass am nachhaltigsten der Konsum von Hafermilch ist. Was mich natürlich gefreut hat, weil ich sowieso meistens Hafermilch trinke. Nicht, weil ich so ein cooler Typ bin, sondern weil mir das einfach am besten schmeckt. Und dass dafür auch keine Regenwälder gerodet werden müssen, weil zum Beispiel, dann erwähnen sie sogar Oatly. Das ist so eine, finde ich, ganz sympathische schwedische Hafermilchfirma, die Hafer auch wirklich nur aus Schweden bezieht und auch das Ziel hat, ab 2000 irgendwas komplett klimaneutral zu arbeiten. Und außerdem haben die so eine geile geile Version von ihrer Hafermilch, die nennt sich Barista Edition und die kann man auch echt aufschäumen. Das ist ganz cool. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, das ist keine bezahlte Werbung oder sowas, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Falls da jetzt jemand irgendwie was vermutet. Und das ist natürlich insgesamt ein ganz cooler Spin, denn von warum Mandelmilch keine gute Alternative ist und so einer Zwischenüberschrift Regenwald muss für Soja weichen, kommt man am Ende dann auf diesen Trichter, okay, also Mandelmilch ist auch in dem Artikeltext gesagt, ist eigentlich sogar ein bisschen weniger schädlich als Kuhmilch, was die Klimagase angeht, ein bisschen schlechter, was den Wasserverbrauch angeht. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, aus welcher Quelle man sich das jetzt zieht. Ich weiß, dass gleichzeitig hat Quarks letzte Woche ein Schaubild rausgebracht, da war es umgekehrt. Da war der Wasserverbrauch von Mandelmilch deutlich geringer als der von Kuhmilch, ich glaube so die Hälfte ungefähr. Und da war lustigerweise auch Sojamilch das, was die ökologisch schonendste Sorte, noch vor Hafermilch. Aber das ist dann in der Punkt, wie viel Quellen man mit einzieht. Das war eine Metastudie, die mehrere internationale Studien mit einbezogen hat. Also man kann davon ausgehen, dass Soja und Hafermilch meistens so ganz vorne mit dabei sind, wenn man umweltverträgliche Sorten haben will. Und jetzt mögen einige sagen, toll, aber warum macht ihr dann in die Überschrift, warum Mandelmilch keine gute Alternative ist? Ja, ich vermute mal, dass das so ein bisschen auch so ein Trick ist, um die Leute das dazu zu bekommen, das zu lesen, die es vielleicht ansonsten nicht lesen würden. Ich weiß, dass da natürlich auch das Risiko drin ist, dass das die ganzen Trottel lesen, die generell nur Überschriften lesen und dann nie gucken, was im Artikel selbst drin steht. Die werden natürlich sich bestätigt fühlen in dem, was sie ohnehin schon denken, aber das kann man leider mit keinem Text der Welt korrigieren, denn wenn man dann einen Artikel schreiben würde, by the way, Mandelmilch ist mega cool und Kuhmilch mega scheiße, dann werden sie sowieso nicht lesen und sagen, ja, das ist alles Ökofaschisten-Propaganda, das will ich nicht sehen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass ein paar Leute, die noch ein bisschen unentschlossen sind, das tatsächlich lesen und bei zwei normalerweise landläufige Irrtümer aufgeklärt werden, nämlich, dass Mandelmilch immer noch besser ist als Kuhmilch, obwohl es aus Kalifornien stammt. Das ist ja auch mal eine interessante Nachricht. Und eben das Zweite, dass viele Soja, was importiert wird, was man leider immer noch auch im Jahr 2019 ganz oft als Kommentar liest, die Veganer, die machen mit dem ganzen Soja den Regenwald kaputt, dass das eben nicht stimmt. Und von daher, war das ein ganz guter Einstieg in Veganer heißer Scheiß. Liebe Denise Wachter, falls du das irgendwie hörst, ganz coole Sache. Ich freue mich schon auf den nächsten Artikel von dir. Ja, das führt uns dann leider zu kalter veganer Scheiß, denn wie so oft im Leben, wenn was richtig Schönes passiert, wie so ein Artikel, dann kommt manchmal irgendein Typ daher oder in diesem Fall eine Typin und macht das alles wieder zunichte. Und das bedeutet in diesem Fall, dass genau selbiger Artikel im Stern zur Mandelmilch aufgegriffen wurde von einer alten Bekannten in der veganen Szene, und zwar von Sarah Wiener. Sarah Wiener, die ich schon mehrere Male behandelt habe, oder zumindest ihre Artikel und ihre Aussagen, hat diesen Artikel gefunden beim Stern über die Mandelmilch und teilt ihn auf ihrer Facebook-Seite am 15. Januar mit den seltsamen einleitenden Worten: Leider enthält industriell hergestellte Mandelmilch nur ca. 2% Mandeln, dafür aber Stabilisatoren und Emulgatoren, damit sich Wasser und Fett nicht trennen. Außerdem ist sie häufig mit Zucker angereichert und ultrahoch erhitzt. Hier noch eine Erklärung über die Komplexität von Fertigprodukten. Eure Sarah. Und dann folgen noch ein paar französische Wörter, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Ja, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich fand es etwas seltsam, denn dieser Vorwurf, den sie da formuliert, der findet sich in dem Artikel ja gar nicht. Sie hat das auch schon mehrere Male an anderen Stellen bemängelt, wie viel Prozent Rohstoff von irgendwas eben in entsprechende in Milch ist. In diesem Fall eben, dass 2% Mandeln in der Mandelmilch sind. Da frage nicht nur ich mich, warum ist das relevant? Die 2% Mandeln scheinen ja ausreichend viel zu sein, um der Mandelmilch einen leckeren Geschmack zu verpassen. Und darum geht es ja eigentlich den meisten Leuten, die Mandelmilch trinken, dass sie halt einen lecker schmeckenden Ersatz zu Kuhmilch haben wollen. Ja, 2% klingt jetzt irgendwie wenig, aber auch herkömmliche Kuhmilch besteht zu 87% aus Wasser und der Rest sind halt irgendwelche anderen Sachen. Wenn man jetzt also anstatt 2% Mandeln 25% Mandeln hätte, dann würde sich das wahrscheinlich nicht sonderlich positiv auf die Fließeigenschaften der Mandelmilch auswirken. Ich könnte mir vorstellen, eine Mandelmilch mit so viel Mandeln drin wird nicht oft gekauft, weil man, wenn man versucht, sie sich in den Kaffee zu gießen, dann so einzelne Bröckchen wahrscheinlich reinfallen würden und hässlich ausflockten. Und ja, vielleicht gab es ja auch schon mal einen Hersteller, der 25% verwendet hat und ist schon längst vom Markt, weil niemand das haben wollte. Dann kommt eben diese alte Sarah Wiener Erzählung, dass das schlecht ist, dass da Stabilisatoren und Emulgatoren drin sind. Dazu ganz kurz. Ich kann gut verstehen, wenn Leute versuchen, naturbelassene Produkte zu kaufen, wo sie selber die Kontrolle darüber haben, was da drin ist. Nur wird das jetzt hier so formuliert, als seien Stabilisatoren per se immer was Schlechtes. Und das ist einfach nicht der Fall. Sie sagt sogar selber in dem Fall, dass das da drin ist, also die Emulgatoren, damit sich Wasser und Fett nicht trennen. Ja, und das ist ja auch sinnvoll, denn wenn sich das trennen würde, dann wäre das nicht mehr schön. Und es haben auch mehrere sie unten in den Kommentaren gefragt, was an den Emulgatoren schlecht ist, ob es irgendwie eine seriöse Quelle gibt, dass man davon krank wird oder Pickel im Gesicht bekommt oder sowas. Keine Antwort. Und ich konnte eben auch nichts Entsprechendes finden. Dann sei sie häufig mit Zucker angereichert. Ja, häufig ist so eine Sache. Und ultra hoch erhitzt. Ach, wirklich, die Mandelmilch ist ultra hoch erhitzt. Ja, lass mal überlegen, was ist denn nochmal ultra hoch erhitzt? Ach ja, Haarmilch, die normalerweise Millionen von Deutschen sich morgens irgendwie in den Kaffee gießen. Aber gut, also ihr Argument ist natürlich immer, dass man ganz natürliche Sachen kaufen sollte. Und wahrscheinlich kauft sie auch selber gar keine Haarmilch, sondern immer nur die ganz gute frische Rohmilch. Nur geht das so ein bisschen an der Lebensrealität der meisten Deutschen vorbei. Dann kommt dieser sehr seltsame Satz, hier noch eine Erklärung über die Komplexität von Fertigprodukten. Abgesehen von der seltsamen Grammatik darin, folgt nun mal keine Erklärung, in der es irgendwie um Fertigprodukte gehen würde. Es folgt, wie gesagt, der Artikel vom Stern und habe ich euch ja gerade erzählt, da geht es um Mandelmilch und Sojamilch und Hafermilch und Kuhmilch. Da geht es nicht um die Komplexität von Fertigprodukten. Das ist also etwas seltsam. Und das haben mehrere Leute, unter anderem auch ich, bemängelt. Und ja, also ich habe halt gefragt, warum. Ich habe gefragt, was ist das Problem an den 2% und was ist schlecht an Stabilisatoren und ob das nicht dann trotzdem was Gutes ist, weil Kuhmilch halt viel ethisch fragwürdiger ist und auch klimaschädlich. Ich habe auf meinen Kommentar von Sarah Wiener keine Antwort bekommen, nur so ein paar Antworten von ihren Followern und auch die anderen haben das nicht bekommen, was jetzt nicht weiter dramatisch wäre. Es folgt ein weiterer Post von Sarah Wiener und zwar einen Tag später, am 16. Januar, indem sie sich sehr enttäuscht zeigt darüber, dass sie kritisiert wurde für diesen Beitrag. Und zwar schreibt sie da: Liebe Menschen der veganen Lebensweise, die gestern unter meinem Post zu Industriemandelmilch pauschalisierend, unsachlich und zum Teil beleidigend geworden sind. Dann kommt ganz viel Blabla, was sie gemeint hat mit der Mandelmilch und einzelne Sachen. Und ganz zum Schluss kommt sie nochmal darauf zurück, dass sie wohl den Ton nicht mochte. Und schreibt: Ich mag meine Mitmenschen, ich mag alle Mitgeschöpfe, meine erste Sorgfaltspflicht gilt meinem Gegenüber. Wer beleidigend in der Anonymität als Troll auf- und abhüpft und Boshaftigkeit verspritzt, der hat sein Recht, für andere öffentlich einzutreten und gehört zu werden, verspielt. Ob dies nun für Menschen oder Tiere ist. Nun noch ein extra Tipp, schreibt sie: Wenn ihr Menschen überzeugen wollt, dann mit Liebe und Geduld und Verständnis, nicht mit Rufmord und persönlicher Herabwürdigung. Ihr diskreditiert damit alle liebevollen, überzeugten, vegan lebenden Menschen, die mit euch auf diesem Planeten in dieser Gesellschaft leben müssen. Lieben Gruß, Sarah Wiener. Ja, und das haben mehrere Leute aufgegriffen. Ich habe das dann auch mehrere Male geteilt, irgendwie gesehen. Ach, guck mal, Sarah Wiener beschwert sich. Ich hatte da aber jetzt nicht groß reingeguckt. War auch jetzt nicht sonderlich interessiert. Aber das Ganze ging noch etwas viraler, denn auch verschiedene Medien griffen das auf. In der Welt können wir lesen, oder konnten wir lesen am 21.01. Sarah Wiener bringt mit Mandelmilch-Hinweis Veganer gegen sich auf. Der Westen schreibt: Veganer attackieren TV-Köchin Sarah Wiener, weil sie dieses Produkt kritisiert hat. Sie sollten sich einfach schämen. Der Fokus schreibt: Star-Köchin Sarah Wiener schreibt über Mandelmilch und bekommt Shitstorm von Veganern. Und der Stern schreibt: Rufmord und persönliche Herabwürdigung. Das ist also als wörtliches Zitat gekennzeichnet. Star-Köchin Sarah Wiener kassiert Veganer-Shitstorm. Ja, und wie viele andere auch, habe ich das gelesen und dachte, okay, kann ja gut sein, dass sie da beleidigende Kommentare bekommen hat. Sarah Wiener ist jetzt für Veganer keine Unbekannt. Die hat sich in der Vergangenheit schon oft gegen Veganismus ausgesprochen. Ich habe es einfach geglaubt und war auch ganz kurz versucht zu schreiben: Hier Leute, bleibt doch mal locker, das bringt letztendlich nicht viel, wenn man da so auf die Kacke haut rhetorisch. Hatte mich da gar nicht mit beschäftigt und habe dann in Vorbereitung für den Podcast aber mal geguckt, und wenn man sich das dann mal ganz genau ansieht, was da so für Kommentare drinstehen, dann fragt man sich schon, wovon reden die eigentlich alle? Denn die schlimmsten, sagen wir mal, persönlich angreifendsten Kommentare gegen Frau Wiener sind, naja, also wenn man so regelmäßig im Internet unterwegs ist, auf Facebook, in Diskussionen, wo es irgendwie um Ernährung geht, dann ist man schon, ich sag mal, Schlimmeres gewohnt. Ich habe dann geguckt, ich habe das alles. Leider kann man das bei Facebook ja unglaublich hirnrissig nur sich alle Kommentare anzeigen lassen. Man kann nach Neuestem sortieren und dann muss man 10-mal auf Weiter klicken, um alle zu sehen. Denn unter diesem Post von ihr waren 380 Kommentare ungefähr. Und ich habe jetzt chronologisch alle rauskopiert, die irgendwie, ja, die persönlich waren. Also die, wo ich, wenn mir jemand sowas schreiben will, würde ich sagen: Hier, bleibt doch sachlich. Ansonsten ist das ad hominem. Ja. Ich fange mal an. Direkt ein paar Minuten, nachdem sie es gepostet hatte, hat jemand geschrieben: Scheinheilige Eule. Ja, ich gebe zu, das kann man natürlich sachlicher formulieren, aber es ist jetzt noch nicht das Bösartigste, was ich jemals im Internet gelesen habe. Dann hat jemand geschrieben: Sarah Wiener, und so ein Facepalm-Smiley gemacht. Dann schreibt jemand: Sie sind im Allgemeinen sowas von unsympathisch und arrogant und ziehen Kleider auf roten Teppichen an mit einem kleinen Ferkel drauf und der Aufschrift "Friss mich". Ja, man muss der Kommentatorin zugutehalten, das hat Frau Wiener tatsächlich getan. Und dann geht's aber auch schon in die andere Richtung los. Dann schreibt jemand, wie die ganzen Veganauten hier wieder rumheulen. Der nächste schreibt: Bei einigen Kommentaren hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass die vegane Lebensweise durchaus auch Schäden in der Birne hervorrufen kann. Dann kommt wieder einer gegen sie. Das sieht ja fast so aus, als wäre der Dame langweilig und sie will einfach mal stänkern. Und wenn man jetzt nur die hört, dann könnte man natürlich denken, okay, ja, Klassiker, da streiten sich jetzt Fleischesser und Veganer und dann wird der Ton rau und das finden die wenigsten, denen so eine Seite gehört, gut. Was aber da jetzt so ein bisschen was verzerrend wirkt, ist, da sind echt nur wenige. Die allermeisten Kommentare bis dahin, Dutzende, sind alle super sachlich. Es sind ganz, ganz viele Kommentare, die einfach nur erklären, was für Alternativen es noch zu industrieller Mandelmilch gibt, was auch immer industriell in diesem Zusammenhang bedeutet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit industriell meint, die sind in der Fabrik hergestellt. Aber da ist natürlich auch die Frage, wo ist da die Grenze? Wäre Mandelmilch okay, wenn die jetzt von irgendwelchen, weiß ich nicht, Hippies auf der Alm mit per Hand im Zuber hergestellt wird? Also wo ist da die Grenze? Denn Frau Wiener wird wahrscheinlich auch nicht nur Produkte kaufen, die nicht aus Fabriken stammen. Das ist generell so eine Kritik, die ich habe, dass sie so eine Schwarz-Weiß-Grenze da einzieht. Es gibt industrielle schlechte Produkte und nicht industrielle gute Produkte. Komme ich gleich nochmal drauf. Deswegen sagen ganz viele, Frau Wiener, vielen Dank für den Hinweis, aber Sie können Mandelmilch auch selber machen. Oder Sie können diese Mandelmilchsorte kaufen, die ist nämlich aus europäischen Mandeln hergestellt. Oder ganz viele sagen auch, Sie können stattdessen hier Hafermilch kaufen oder Sojamilch. Oder die sich halt mit der Frage der Natürlichkeit auseinandersetzen. Dann gibt es welche, die klären darüber aus, auf warum man generell keine Kuhmilch trinken sollte, aus ethischen Gründen. Jetzt, also kann man auch auf verschiedene Arten machen. Die schreiben jetzt aber nicht alle rein, ihr blöden Kuhmörder, sondern die sagen hier, deswegen trinke ich keine Kuhmilch. Und ja, also ich glaube, ich habe ein so ein Foto gesehen von so toten Kälbern, die am Boden lagen. Das könnte man jetzt noch als aggressiv auffassen, aber der absolute Großteil ist sehr sachlich und wirklich informativ. Bis dahin ist das wirklich kein Shitstorm. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, dass die ganz harten Kommentare alle gelöscht worden sind. Das kann ich mir aus dem Grund nicht vorstellen, dass auch danach noch ganz viele harte Kommentare in die andere Richtung kommen, die auch niemand löscht. Also das werden wir dann sehen. Denn jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem eben die Medien das aufgegriffen haben. Denn das dümpelte so vor sich hin. Da hat sie diesen zweiten Post rausgehauen, in dem sie sich über die Herabwürdigung, den Rufmord äußert. Vielleicht hat sie es auch irgendeinem Kollegen bei den Medien gesteckt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann eben besagter Artikel raus, oder ein Teil davon auf jeden Fall. Und ab dann ging es richtig ab. Und zwar haben sich da jetzt auch ein paar Veganer daneben benommen, gebe ich gern zu, aber die allermeisten sind wirklich ziemlich hart anti-vegan. Ich zitiere nochmal ab dem 20.01. ist das: Wer so einen Rotz trinkt, muss krank sein. Mich entsetzt doch immer wieder, wie fanatische Veganer meinen, ihre Meinung Andersdenkenden aufdrücken zu müssen. Dann kommen ganz viele, so Omnivore-Bingo, ne? Die vegane Diktatur kommt und die scheiß Gutmenschen leben und leben lassen, bla bla. Dann kommen die ganzen Leute, die erklären, dass sie jetzt ein Steak essen oder dass sie jetzt ein Steak vom Milchkalb essen. Steht da wirklich so. Einer schreibt, esst mehr Fleisch. Einer schreibt, ich esse jetzt Fleischwurstkringel mit einem Liter Kuhmilch zum Nachspülen. Und dann kommen wieder Beleidigungen. Dann kommt, Junge, diese verkackten Veganer sind wie Fußpilz. Wie sich die ganzen Veganer hier wieder aufregen. Wie ich solche Missionars-Veganer hasse. Ihr ganzen Veganer und Hipsterlappen. Mir kommt der dringende Verdacht, dass die vegane Lebensweise zu extremer Hirnschrumpfung führt. Ich liebe diese Vegan-Nazis. Ihr seid alle krank und völlig wahnsinnig, gefangen in einer Psychose. So eine Art Vegan-Taliban. Haha, dümmer Veganer. Fresst doch euren Dreck, ihr Gutmenschen. Und so weiter und so weiter. Ich könnte das jetzt noch, ich glaube, so eine Minute lang weiter vorlesen. Mit ganz wunderbaren Schimpfworten drin. Und dazu kommt gar nichts. Wenn man sich jetzt nur diese Kommentarspalte anguckt, dann, also ja, wenn das ein Shitstorm ist, wenn das ein veganer Shitstorm ist, dann sind die Reaktionen aber ein anti-veganer Shit-Hurricane oder was immer man da am besten für ein Wort für findet, gepaart mit wahnsinnig viel Desinformation, die auch eigentlich den Zielen, die Frau Wiener immer so propagiert, total zuwiderlaufen, weil sie selber sagt, sie würde wenig Fleisch essen wollen und aus guter Herkunft, was immer das sein soll, bla bla bla. Und lässt ihr aber so ein Online-Mob in ihrem unter ihrem Post rumwüten, der Witze in eine Richtung macht, die alle propagieren, dass doch jeder bitte so viel Fleisch, aus welcher Herkunft auch immer, jeden Tag essen können sollte, wie er gerne möchte. Und auch da keine Moderation, keine Anmerkung, kein Kommentar, das ist alles so laufen gelassen. Da könnte man zum ersten Mal auf die Idee kommen, dass das so eine Art self-fulfilling Shitstorm ist. Irgendwann schreibt was, andere Leute kritisieren das, dann kommen ein paar Medien und sagen, guck mal, da ist ein Shitstorm, und das ruft dann ganz viele andere auf den Plan, die noch viel aggressiver sind, und dann ja, ist der Ton natürlich im Keller. Aber nur so fürs Protokoll, also ihr könnt euch das mal angucken, der Post vom 15. Januar ist in meinen Augen einfach kein Shitstorm.
Okay, habe ich gedacht. Vielleicht ist ja unter dem Beitrag vom 16. Januar ein Shitstorm. Da sind nämlich noch viel mehr Kommentare, und zwar 1120 an der Zahl. Und ja, ich habe alle diese Kommentare ausgeklappt und habe, naja gut, ich gebe es zu, ich habe 60% gelesen, denn danach hat sich so eine Tendenz abgezeichnet. Und Spoiler, auch da ist kein Shitstorm. Ich habe auch da angefangen, die beleidigenden Kommentare chronologisch zu erfassen. Auch hier wirkt das jetzt verzerrend, wenn ich die so vorlese. Ihr müsst euch zwischen den einzelnen Kommentaren immer mindestens 15 bis 20 sachliche Kommentare vorstellen. Ansonsten funktioniert das überhaupt nicht. Und selbst dann, naja, wie auch beim ersten schon, wer viel im Internet unterwegs ist und kommentiert, der wird jetzt nicht zwingend schockiert sein, wenn er das hört. Es geht los, also ich habe das auch wieder chronologisch sortiert, nach neuesten, und leider sortiert Facebook das ein bisschen komisch, also es kann sein, dass das bei euch in einer anderen Reihenfolge erscheint, wenn ihr es nachprüfen wollt, aber so ungefähr müsste es stimmen. Zuerst wird sich beschwert, jeder, der Tiere benutzt, ist ein gefühlloser, selbstsüchtiger Mensch. Wie soll denn die Welt in Zukunft aussehen, Frau Wiener? Dann schreibt jemand, wer ist die Tussi überhaupt? Dann schreibt eine Userin, Toleranz endet bei mir an dem Teller, auf dem Leichenteile von Tieren liegen, und gar keine Toleranz habe ich für Pelzträger. Dann schreibt jemand, können Sie nicht einfach mal die Backen halten? Sie posten nur Mist, danke. Ja, die sind jetzt alle wieder einigermaßen okay. Ja, dann kommt, also ich weiß ja nicht, ob das sind keine richtig beleidigenden Kommentare, aber ich würde mal sagen, Frau Wiener findet wahrscheinlich das Lesen solcher Kommentare nicht sonderlich schön, weil sie ja so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Zum Beispiel, wer die Wahrheit nicht erträgt, Frau Wiener, Sie sind echt witzig. Oder, liebe Sarah Wiener, die Muttermilch einer anderen Spezies zu trinken, ist einfach krank. Na gut, okay, das ist krank, natürlich kein so schönes Wort. Käse sei immer Mord, schreibt jemand. Da Sie keine Ahnung von der veganen Lebensweise haben, würde ich Ihnen raten, einfach die Klappe zu diesem Thema zu halten. Und ja, am wenigsten gefällt mir folgender Kommentar. Frau Wiener, Sie sehen echt krank aus. Ihre Hautfarbe, Ihre Mimik, sehr fahl, sehr grau schon, fast unbeschreiblich. Das sind die schlimmsten. Das sind 1, 2, 3, 4, 8 Stück. Das sind die 8 schlimmsten aus 800, die ich gelesen habe. Ab dann ist mein Browser immer zusammengebrochen, konnte nicht mehr. Deswegen habe ich ihn dann gelassen. Dazu kommen mehrere Kommentare, die ich ganz besonders toll fand, die, wie ich auch, sich gefragt haben, wovon sie die ganze Zeit redet. Hier schreibt eine, habe übrigens keine beleidigenden Kommentare von Veganern unter dem Post von gestern gefunden. Von Rufmord mal ganz zu schweigen. Ja, stimme ich voll zu, ich nehme mich auch nicht. Dann schreibt eine weitere, sehr geehrte Frau Wiener, Sie beanspruchen einen respektvollen Umgang für sich und fühlen sich angegriffen. Ich konnte bei den wenigsten Posts eine wirkliche Beleidigung herauslesen. Ja, auch da kann ich mich nur anschließen. Das war, wie gesagt, auch wieder das Schlimmste im ganzen Thread sozusagen. Und diese paar Kommentare waren auch wieder gepaart mit ganz, ganz, ganz vielen anderen, die an den Veganern grundsätzlich kein gutes Haar gelassen haben. Auch wieder beleidigend. Die Veganer sind grundsätzlich immer Faschisten und Nazis und wollen allen ihren Willen aufzwingen. Sind eine ideologische kleine Gruppe, die alle terrorisieren wollen. Dann wiederum gibt es auch noch mal ganz viele Kommentare, die sie furchtbar über den grünen Klee loben. also ich glaube so die unteren 200, das sind mal so ganz unten sortiert Facebook immer die Einzeiler rein, wo dann steht Bravo und Danke und ein Herzchen-Smiley, tolle Worte. Das kann man echt hoch und runter scrollen über mehrere Seiten und da kommt auch nicht ein kritisches Wort, sondern nur Leute, die es ganz super toll finden. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich vermute auch einfach mal, dass viele dieser Kommentare entstanden sind durch die Berichterstattung in den Medien, die das wieder hervorgerufen haben, die vielleicht Frau Wiener selbst jetzt gar nicht so toll finden oder was sie kocht oder was auch immer, sondern dass das ein Statement gegen Veganer war. Denn so lesen sich auch ganz viele. Ah, endlich zeigt's denen mal jemand. Das ist jetzt auch keine Verschwörergeschichte, dass ich Frau Wiener nicht zutraue, auch ein paar Fans zu haben, die sie super toll finden. Ich vergleiche nur, wie viele Reaktionen ihre anderen Statements so bekommen haben. Und das sind halt lange, lange nicht so viele. Sie hat jetzt, ich guck mal, hier heute hat sie gepostet, irgendwas über vollwertige Ernährung und dass das das Risiko für Diabetes Typ 2 senkt. Und da hat sie jetzt 118 Reaktionen und 5 Kommentare drauf. Und in diesem besagten anderen, in diesem zweiten Post, wo sie sich über die Herabwürdigung so geärgert hat, der hat, ich glaube, über 9000 Kommentare, ist wahnsinnig oft geteilt worden, hier über 1600 Mal. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass das nicht alles Hardcore-Sarah-Wiener-Fans sind, die ihr normalerweise folgen, sondern dass die aufgrund von der Berichterstattung halt da drauf gekommen sind. Und auch der Beitrag selber jetzt mal, ne, ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur über die Kommentare mich beschweren, auch der Beitrag selber von ihr, ja, neben diesem, alle sind so böse zu mir, warum sind Veganer so fies zu mir, Geschichten, hat sie ja so eine Punkteliste und die absurdesten habe ich hier rausgeschrieben. Punkt 2, da schreibt sie, eine ethische Grundhaltung ist nichts, was ein kleiner Kreis von ideologisierenden und dogmatischen Veganerinnen für eine ganze Gesellschaft definieren und für sich allein in Anspruch nehmen sollte. Ja, da kann ich nur mit den Augen rollen. Eine ethische Grundhaltung, was heißt, das definiert halt jeder für sich. Jeder definiert für sich, was ethisch geht und was nicht geht. Das ist ja nicht nur bei Veganern so. Das ist in allen Bereichen des Lebens so, dass jemand, der sagt, das ist für mich ethisch nicht vertretbar, dass der das natürlich jetzt nicht nur für sich definiert, sondern wenn er sagt, er findet es ethisch nicht vertretbar, wenn Eltern ihre Kinder schlagen, dann wird er das auch auf andere Eltern beziehen. Er wird nicht sagen, okay, das ich finde es aber nur nicht okay, wenn ich meine Kinder schlage, wenn der Nachbar seine Kinder schlägt. Dann ist das okay, das ist seine Sache. Ich will ja nicht dogmatisch sein und ideologisierend. Ich bin so eine ganz, tolerante Kinder-Nichtschlägerin. Was die anderen mit ihren Kindern machen, das ist egal. Also das sagt sie natürlich nicht, aber sie macht diese Ausnahme eben bei den Veganern. Die sollen bitte schön ihre Ethik so in ihrem eigenen, in der eigenen Echokammer lassen und niemand anderen damit auf die Nerven fallen. Dann, ja, Punkt 2 und Punkt 3 und 4 waren ganz okay. Und Punkt 5 hat sie geschrieben, was viele hier anprangern, Massentierhaltung und Monokulturen, ist genau das System der Agroindustrie, das ich zutiefst ablehne. Jeder kann von diesem gleichen System etwas weniger schlechte Produkte konsumieren, zum Beispiel vegane Industrieware mit chemischen Zusätzen. Weniger schlecht heißt aber nicht gut und schon gar nicht besser. Die Welt besteht nicht nur aus Emissionen, Wasserverbrauch und Klimabilanz. Was zur Hölle? Da sieht man wieder, das ist so diese Denkwelt. Man kann auch etwas weniger schlechte Produkte konsumieren, zum Beispiel vegane Industrieware. Das ist echt das Erste, was hier so einfällt, ne? Das sieht man, das ist so das, was mich da halt auch so dran nervt. Klar ist, vegane Industrieware hat bei bestimmten Produkten auch Nachteile, aber wenn ich so jetzt so eine Übersicht mache, welche Lebensmittel was für einen Impact auf die Umwelt haben, dann dürfte vegane Industrieware auch mit chemischen Zusätzen ganz weit hinten liegen. Das Einzige, was man mit zu viel chemischen Zusätzen eventuell noch ja, schädigt, ist der eigene Körper. Aber auch das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Es gibt hunderte chemische Zusätze, die klingen chemisch, aber das ist dann sowas wie Ascorbinsäure. Das ist Vitamin C. Oder es sind irgendwelche vollkommen natürlichen Farbstoffe. Die haben dann auf der Packung einen Namen, das heißt E irgendwas, aber letztendlich ist es einfach nur Beta-Carotin. Ist jetzt zu lang, wird den Rahmen sprengen. Aber einfach zu sagen, in dem Essen sind chemische Zusätze drin und deswegen ist das umweltschädlich, das ist fürchterlich pauschal und stimmt auch einfach so in den allermeisten Fällen nicht. Und Punkt 6 sagt sie noch, ich glaube, dass wir fruchtbare Böden befördern müssen. Die Vielfalt, wie es die Natur uns vormacht und tierische Produkte besser sind als tote Industrieprodukte. Wir leben vom Lebendigen. Wir sind selbst Tiere, Teil der Natur und sollten natürlich essen. Ach, das ist wirklich schön. Ich vermute mal, dass solche Sätze auch dazu geführt haben, dass ganz viele da so Lobeshymnen drunter geschrieben haben. Das klingt nämlich so ganz romantisch. Wir sind Natur, wir sind Menschen, wir sind selbst Tiere und wir müssen von der Natur leben. Und es ist besser, wenn wir etwas Lebendiges essen als etwas Totes. Ja, das klingt aber auch irgendwie nur gut. Wenn man sich das mal ganz konkret anguckt, dann finde ich lebendige Sachen essen irgendwie nicht so toll. Und die meisten anderen Menschen auch nicht. Das redet man sich gerne so ein, oder manche Leute, aber letztendlich, wenn diese Moderatorin von Puls vor der lebendigen Ziege steht und die dann töten soll, dann bricht sie fast zusammen in Heulkrämpfen und ja, das beachtet da niemand. Überhaupt, also tote Industrieprodukte, ich weiß nicht, was die sonst so ist, aber in so einer ganz natürlichen, in Eigenanbau produzierten, weiß ich nicht, Reispfanne mit Zucchini und Kürbis ist jetzt auch nicht mehr allzu viel Lebendiges drin und finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob die Frau zu viel Star Trek gesehen hat und irgendwie an den Klingonen hängen geblieben ist, die diese lebendigen Würmer immer essen, aber es ist doch auch, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie sie darauf kommt. Aber es klingt natürlich ganz toll. Das war eben der zweite Post. Und auch da, wie schon gesagt, also da gab es ein paar persönlich beleidigende Kommentare, ganz, ganz viel sachliche Kommentare, wahnsinnig viel Lobeshymnen. Und trotzdem schreibt die Frau einen dritten Facebook-Post, in dem sie sich wiederum über die Reaktion zum zweiten beschwert. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Geschichte, wie wenn man im Supermarkt steht und denkt, an der anderen Kasse geht's immer schneller. Das ist so psychisch so ein Phänomen, dass man die Realität schlechter einschätzt, als sie eigentlich ist. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist die eigene Supermarktkasse, also die Schlange, ist die gar nicht so langsam. Aber wenn man natürlich die ganze Zeit nur guckt, ob die anderen schneller sind, dann, ja, weiß ich nicht. Zumindest wendet sie sich am 18. Januar um 18.44 Uhr wieder an die Weltöffentlichkeit mit einem wahnsinnig langen Text. Der ist, also ich habe ihn dann mal in so ein Word-Dokument kopiert, weil ich zuerst die Sorge hatte, dass sie ihn vielleicht löschen könnte. Der ist meiner Meinung nach in einem ja recht emotionalen Zustand geschrieben. Da sind auch viele Rechtschreibfehler drin und wenn man, ich lese gleich ein paar Passagen vor und ich korrigiere einfach die Fehler da drin. Wenn ich es ganz genau machen müsste, dann müssten da immer falsche Akkusativformen drin sein und manchmal fehlen auch einfach Wörter. Und ich frage mich, warum? Sie hat einen Eintrag geschrieben über industrielle Mandelmilch. Da kam ein bisschen sachliche Kritik. Dann hat sie darauf eine Antwort geschrieben. Darauf bekam sie wahnsinnig viel Bestätigung. Und die Medien haben sie beweint, dass die bösen Veganer den fiesen Shitstorm über ihr auskübeln. Und die ganzen Anti-Veganer sind ihr zu Hilfe gesprungen und haben geschrieben, was für blöde Ärsche die Veganer alles sind. Eigentlich ist doch jetzt genug. Nein, ist es nicht. Zwei Tage später kommt dieser riesen Sermon. Ich kann euch nicht empfehlen, ihn euch durchzulesen. Es dauert wahnsinnig lange und ist unbefriedigend. Ich habe die besten Parts auch mal rausgeschrieben. Ist jetzt nicht so lange, aber da sind schon ein paar Dinger dabei, die sollten irgendwelche schlauen Leute doch nochmal in so Memes vielleicht ummünzen. Das sind einfach tolle Statements, auch für die nachfolgenden Generationen. Falls sie uns mal fragen, was habt ihr euch eigentlich gedacht dabei, dann kann man sagen, naja, guck mal hier, das ist, was eine berühmte Fernsehköchin so von sich gegeben hat. Das hat sie schreibt, der Mensch hat in einem Dreiklang Tier, Pflanze, Mensch gelebt. Es ist möglich, mit Tieren eine gute, zufriedene Beziehung zu leben und trotzdem Eier einzusammeln, Honig zu ernten, Milch zu melken. Darauf haben dann viele Bezug genommen, dass das ganz toll romantisch klingt, aber für 80 Millionen Menschen halt so nicht so einfach machbar ist ohne industrielle Fabrikhaltung. Und dass halt diese Tiere natürlich trotzdem noch sterben. Und daraufhin erwidert sie dann, nun posten viele, gutes Leben mag ja sein, aber der Tod, für alles Leben auf dieser Welt gilt, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja, der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist sicher richtig, aber nicht sonderlich tröstlich für die Leute oder für die Wesen, die halt sterben. Und das ich weiß, das ist so eine beliebte Argumentationskette, um Fleischessen irgendwie zu verargumentieren, dass der Tod dazugehört. Nur in unserem ganz normalen Alltag, niemand würde so jemals argumentieren, wenn es eben nicht um Tiere geht, die ja zum Nutzen definiert worden sind. Wenn irgendjemand, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, einen Hund erschlägt und würde dann würde er eine Menge Outrage irgendwie bekommen und würde dann sagen, naja gut Leute, aber der Tod gehört zum Leben dazu. Davon wird sich niemand beruhigen lassen. Und generell, wenn ihr mal irgendwie vom Haftrichter steht, ne, weil ihr komplett ausgerastet seid, dann würde ich auch nicht sagen, ja, das stimmt, ich habe dem Kollegen den Briefbeschwerer beim Kopf gezogen und jetzt ist er tot. Aber wissen Sie was, euer Ehren, der Tod gehört zum Leben dazu, wird wahrscheinlich sich nicht strafmildernd auswirken. Sarah Wiener wird dann wütend darüber, dass die Veganer in ihren Augen zu wenig Engagement zeigen. Sie schreibt, nun frage ich mich, wie genau sieht das positive Engagement für unsere Mitgeschöpfe konkret bei vielen vegan lebenden Menschen aus? Was ist das Positive, das dem Leben zugewandte, das Schöne, was befördert werden kann, welches dem Miteinander, der Natur und den Tieren hilft? Ja, also klingt halt echt schon so, das ist so halb Politikersprech, halb so ein Monolog, der in einem Loriot-Film irgendwie vorkommen könnte. Herrje, was ist das Positive, das dem Leben zugewandte? Dass wir halt Tiere in Ruhe lassen, das ist das Leben zugewandte. Das ist ja das Schöne am Vegan-Sein halt, dass man die ganzen Tiere halt in Ruhe lässt. Das ist dem Leben zugewandt. Ich habe das Gefühl, dieser Logik, das entspricht so ein bisschen so einem Denken, dass Tiere für ihr Glück auf Erden darauf angewiesen sind, dass Menschen sich irgendwie mit ihnen beschäftigen würden. So als würden wildlebende Tiere den ganzen Tag trübe irgendwie über die Weide stapfen und denken, ach, ich armes Tier, wäre da bloß mal ein Mensch, der ein bisschen Aufmerksamkeit für mich hätte. Dabei, also wenn Tiere so komplexe Gedanken haben können, würden wahrscheinlich die meisten denken, boah, hoffentlich läuft hier mir kein Mensch über den Weg, der macht bestimmt alles kaputt. Denn so sieht das halt momentan aus. Meistens, wenn Menschen in die Natur eingreifen, dann eher negativ. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Das ist jetzt so die ökologische Sichtweise. Aber vegan essen ist halt, wenn man das vernünftig macht, verbraucht das weniger Land und weniger Ressourcen, emittiert weniger Klimagase. Das ist dem Leben zugewandt. Viel mehr dem Leben zugewandt geht's eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, Sarah Wiener denkt halt so, dem Leben zugewandt bedeutet, dass man über seinen Hof läuft, die Kuh streichelt, ein Ei aufsammelt und damit so das Leben selbst erlebt. Dass das aber alles einhergeht mit einer ganz großen Portion Tod, das ist irgendwie so, das ist so ausgeblendet. Und dann, sie fährt dann auch fort, so ein bisschen wehleidig und schreibt, ja, ich bin in einem Dilemma, ob meiner Schuld, die ich allein durch mein Leben jeden Tag auf mich lade. Kein Leben ohne Schuld. Das ist unser Schicksal. Wir sind keine Pflanzen, die nur durch Luft und Sonne leben. Wir sind Allesfresser. Das ist unsere Bestimmung. Doch wie gehen wir damit um? Entschuldigung. Ich kann das nicht lesen, ohne zu lachen, weil das echt irre klingt. Wir sind Allesfresser, Punkt. Das ist unsere Bestimmung, Punkt. Das könnte auch in irgendeinem Endzeitfilm der Sektenführer sagen und dann irgendwie, keine Ahnung, auf die Nachbarfarm düsen und da alle umbringen. Ich weiß, das ist so so ein ewiges Mantra, dass wir Allesfresser sind. Das stimmt auch, wir sind biologisch gesehen Allesfresser, aber das bedeutet nicht, dass wir alles fressen müssen. Das bedeutet der Begriff nicht. Und das ist auch nicht unsere Bestimmung. Ich weiß nicht, es werden mal so Witze gemacht über Veganer, was sie für ein trauriges Leben haben. Wenn ich aber höre, dass manche Leute denken, die Bestimmung in ihrem Leben sei alles aufzuessen, meine Güte, also da ist ja schon ein bisschen Luft nach oben, ne? Finde ich jetzt ganz persönlich. Sie schreibt dann weiterhin, die Frage ist, wie können wir besser und sorgfältiger leben, um das Gute zu vermehren? Ich kann Tiere wertschätzen und gut behandeln und trotzdem essen. Dazu gehört sicher auch ein achtsames Schlachten der Tiere, die ein gutes, erfülltes Leben hatten und ihre Bedürfnisse ausleben können. Da finde ich am allerkrassesten die Kombination der Worte achtsam und schlachten. Eigentlich, das ist so, ich weiß nicht, wenn jemand so ein Buch schreibt und dann geht das zum Lektorat und dann hat er so unmögliche Kombinationen. Er schreibt, es war ein klebriger Sonnenaufgang, dann wird wahrscheinlich die Lektorin schreiben, das kannst du nicht, das passt nicht. Es gibt keine klebrigen Sonnenaufgänge. Oder er schreibt, und dann kam ein liebevoller Terrorist des Weges spaziert. Da würde auch jeder sagen, na, das passt irgendwie nicht. Und achtsames Schlachten ist für mich dieselbe Kategorie. Wie soll man denn jemand achtsam schlachten? Wenn ich achtsam bin, dann schlachte ich jemanden nicht. Das schließt sich gegenseitig komplett aus. Trotzdem, ja, schreibt sie es halt nur mal so hin. Dann schreibt sie als nächstes, geht es den Menschen schlecht? Geht es den Tieren schlecht? Meine Meinung ist, wir sollten uns also vielleicht zuerst um das Leid der unseren... sie hat es falsch geschrieben. Entschuldigung. Sie schreibt, meine Meinung ist, wir sollten uns also vielleicht zuerst um das Leid der Mitmenschen kümmern, wenn jemand nur das Tierwohl im Auge hat. Ja, das ist auch richtig gelesen. Ist das irgendwie ein komischer Satz? Lange Rede, kurzer Sinn. Solange es irgendwelchen Menschen schlecht geht, soll man sich nicht darum kümmern, ob es irgendwelchen Tieren auch schlecht geht. Gibt es auch in jedem Omni-Bingo-Feld diesen Punkt, dass Veganern vorgeworfen wird, sie würden sich erstmal um Tiere kümmern. Fun Fact, ich kümmere mich gar nicht um Tiere. Also ich tue ihnen nichts, aber tatsächlich, bis auf dieses Blogprojekt, helfe ich noch nicht. Ich laufe nicht jeden Tag durch den Wald und rette da irgendwelche Meerschweinchenweibchen davor zu platzen, weil niemand sie melkt. Oder ich habe auch keine Auffangstation für streunende Hunde oder sonst irgendwas. Bis auf ein paar Meisenknödel, die hier ums Haus hängen, haben die meisten Tiere, die hier in der Umgebung leben, recht wenig von mir. Das, was ich da mache, dass ich jetzt was Veganes einkaufe und koche, das reduziert ja mein Zeitbudget nicht. Ich könnte also genauso vielen Menschen helfen, wie vorher auch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und generell ist das auch eine etwas einfache Sichtweise zu sagen, na gut, okay. Also, solange es irgendwelchen Menschen auf der Welt schlecht geht, helfe ich erstmal denen. Das klingt so, als wenn man Tieren irgendwie nie helfen dürfte, denn selbst in einer, weiß ich nicht, einer totalen Utopie, wo alle Krankheiten geheilt sind und was weiß ich was für Dinge erreicht worden sind, gibt es vielleicht doch noch ein oder zwei Menschen, denen geht's nicht gut. Und dann könnte ich auch sagen, naja gut, also wisst ihr, Rupert wohnt da in so einem Kellerloch, wir müssen ihm erstmal helfen umziehen und dann kümmern wir uns aber um das Schicksal der vielen Millionen Tiere. Aber erst gucken wir, was mit Rupert ist. Ach so, und dann haben wir gesehen, ja, Julia hat sich den Knöchel verstaucht, wir müssen erst danach noch Julia helfen und dann helfen wir den Tieren. Das kann man natürlich noch jahrelang so rauszögern. Und dann kommt sie eben zu diesem Punkt mit den, warum alle immer so zornig zu ihr sind. Sie schreibt, Idealismus ist ja eine feine Sache, nur verstehe ich nicht, dass viele Menschen, die so furios gepostet haben, ausgerechnet eine bewusst essende, ökologisch kämpfende Fast-Vegetarierin, die sich öffentlich genau mit dieser Industrie, die diese Massentierhaltung erst ermöglicht hat, so anlegt. Durch einen Rundumschlag kann man jeden erstmal totschlagen, nur wozu? Ihr wollt die Welt retten? Fangt doch einfach mit irgendwas an. Das kann der Nachbar, der sich um die alte Frau kümmert, doch genauso sein wie Ehrenamtliche im Sportverein. Ha, das reimt sich sogar. Das kann der Bodenschützer und Umweltaktivist sein. Und alle können aus unterschiedlichen Gründen auch noch immer Fleisch essen. Ja, so einfach ist das, ne? Wir bauen uns die Logik so lange irgendwie hin, damit am Ende immer noch Leute Fleisch essen können. Da kann ja sonst wer kommen und den Spielverderber machen. Am Ende muss immer noch Fleisch auf dem Teller liegen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, anyway, das geht jetzt noch ziemlich lange so weiter. Sie tritt dann wirklich noch in jeden Fettnapf rein. Von vegan kann man nur in Industrienationen leben, in den Reichen, weil da das ganze Essen angekarrt wird. Wahrscheinlich, weil sie denkt, wir essen den ganzen Tag nur Quinoa und Seitan-Pfau und so ein Zeug. Und wir seien satt und gelangweilt und dekadent und alles wird zu uns importiert. Wieder die Sache mit dem künstlich, dass es dumm ist, Margarine anstatt Butter zu essen, weil die Margarine ja so künstlich ist. Dann, dass es überhaupt ganz anmaßend ist, weil es ja auf der Welt noch irgendwelche Nomadenvölker gibt, die Himbas, Mongolen und Nomaden in Afrika, und die können ja gar nicht leben ohne Fleisch, und das sei total fies von uns, dass wir denen einfach vorschreiben würden, ohne Fleisch zu leben und so weiter und so fort. Dann kommt auch noch so ein Teil, wo sie sich dann um gesundheitliche Fragen kümmert und irgendwelchen Käse erzählt davon, dass es ein Problem sei, dass die Veganer vielleicht Folsäuremangel kriegen könnten. Ah, aua, aua. Wenn sie wenigstens irgendwie, ja, wenn sie jetzt wegen Omega-3-Fettsäuren gefragt hätte oder wegen dem viel besungenen Vitamin B12, aber Folsäure, ne? Also wenn irgendwo Folsäure drin ist, dann halt ein Gemüse. Deswegen, ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Bluttest gemacht habt, aber wenn ein Veganer einen Bluttest macht und jetzt nicht den ganzen Tag so mega auf Fastfood steht, dann ist der Folsäurewert meistens irgendwie, ja, ganz gut. Okay, auf die gehe ich jetzt aber nicht einzeln ein, die weiß ja jeder, warum das Blödsinn ist. Viel wichtiger ist eigentlich dieser eine Punkt, wo sie sich so drüber echauffiert, dass wir sie bekämpfen würden, obwohl sie ja eine bewusst essende, ökologisch kämpfende Fast-Vegetarierin sei, die sich öffentlich genau mit der Industrie anlegt, die die Massentierhaltung erst ermöglicht hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass sie sich da so unverstanden fühlt und hier den dritten Post raushaut und darunter wieder ganz viel Zustimmung kassiert. Das ist so ein bisschen, der Punkt ist, sie fühlt sich da, glaube ich, ungerecht behandelt. Sie erwartet da, glaube ich, dass wir sagen, ja, das ist ganz toll, Sarah. Du bist zwar keine Veganerin, aber wir finden ganz super, wie du gegen die böse Chemieindustrie, weiß ich nicht was, vorgehst. Stattdessen kriegt sie von uns aber immer nur Haue und Kritik. Und jemand, der das jetzt zum ersten Mal da liest, der sagt, oh, guck mal, Frau Wiener versucht über Mandelmilch aufzuklären, und sie kriegt nur Ärger von den Veganern. Der kann natürlich auch leicht diesen Eindruck bekommen, dass wir undankbare, miese Wohlstandsmaden sind, die früher verhungert wären und mal froh sein sollten, dass es so Leute wie Frau Wiener gibt. Was die wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Frau Wiener jetzt nicht zum ersten Mal was über Veganer schreibt. Also das kann man auch in den Kommentaren sehen. Da sind viele dabei gewesen, die geschrieben haben, ja, sie schreiben mal wieder Blödsinn. Und dieses Mal wieder ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, denn, wie gesagt, Frau Wiener ist jetzt ist eine Altbekannte, bei uns in der Szene, sage ich jetzt mal so. Das fing an im wunderbaren Jahr 2015, da hat sie für das Enorm-Magazin einen Artikel geschrieben mit dem Namen »Vegan ist auch keine Lösung«. Und diese Überschrift war auch jetzt vom Enorm-Magazin nicht irgendwie, ja, aus der Luft gegriffen. Das war schon echt das Programm da drin. Die einprägsamsten Zitate dürften sein: Vegan zu leben fördert weder die Nachfrage nach Produkten aus einer anständigen Tierhaltung, noch die nach natürlichen, ökologisch erzeugten Lebensmitteln aus der eigenen Region. Ja, das ist kompletter Unsinn. Oder sie hat so wunderbare Sachen darin gesagt, also da fing das an mit diesem, alles was natürlich ist, ist immer gut und alles was künstlich ist, ist immer ganz böse. Und deswegen ist ein großes Glas natürliche Kuhmilch immer viel besser als so ein unnatürlicher, fieser, veganer Aufstrich oder irgendwie sowas. Dann hat sie da fing das auch schon an, dass sie so ihre persönliche Fehde mit der Sojamilch angefangen hat. Da hat sie geschrieben, kochen und drücken Sie Sojabohnen einmal aus. Die Brühe ist kaum trinkbar. Die möchte sich niemand in seinen Latte Macchiato kippen. Ja, das stimmt natürlich. Deswegen kaufen wir halt auch einfach Sojamilch und nehmen keine Sojabohnen und drücken sie aus. Da kommt dann noch viel mehr Unsinn. Und sie stellt sich aber schon in diesem Artikel von vor 4 Jahren die Frage, ob es nicht unser Schicksal ist, auch Tiere zu essen, weil wir Allesfresser sind. Weil wir bestimmte tierische Enzyme brauchen, um gesund zu bleiben. Und weil der Tierdung unsere Felder düngt. Ja, so schön ist das. Man merkt, diese Idee mit dem Allesfresser, mit dieser biologischen Kategorie, die ihr quasi vorschreibt, was sie zu essen hat, die ist gar nicht so neu, wie man jetzt denken mag. Wie gesagt, das war 2015. Wer das genauer wissen will, der kann einfach nachlesen, habe ich einen Artikel zugeschrieben, From Sarah with Love Hate. Ebenfalls 2015 hat Sarah Wiener mehrere Interviews gegeben, in denen es darum ging, dass sie sehr davon abrät, Kinder vegan zu ernähren. Das sei ungesund und absurd. Und in denen sie sich wieder dagegen geäußert hat, es könne nicht sein, dass wir Nahrung propagieren, mit der uns nur zusätzliche Chemie vor Mangelernährung schützt. Also mit anderen Worten, wenn die Veganer kein B12 zu sich nehmen und das dann durch Supplementierung aufnehmen, dann das kann nicht sein. Das muss schlecht sein, denn das ist wieder künstlich. Man muss praktisch das B12 in die Kuh rein injizieren und da muss man die Kuh umbringen und die Kuh essen. Das ist natürlich, aber wenn ich das B12 direkt esse, das ist nicht gut. Das ist sehr künstlich und damit böse, industriell und chemisch. Das wurde medial auch entsprechend sehr, sehr oft vervielfältigt. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, gibt es seit 2016 bis heute praktisch eine Art, ja, wie soll man das nennen, eine Art Artikelabonnement. Denn irgendwann ließ sie sich dann dazu herab, zu der Aussage, dass Sojamilch so künstlich sei wie Cola. Und ich vermute mal, dass viele, die das jetzt gerade hören, aufstöhnen, weil sie das auch schon 1000 Mal gehört haben. Es gibt da diesen einen Artikel im Fokus, oder ich weiß nicht, ob Artikel das Ganze nicht auf den Thron hebt, der überhaupt nicht passt. Also da gibt es ein paar Textchen und der Fokus hat so ein Geschäftsmodell. Die posten das andauernd neu auf ihren ganzen sozialen Medien. Und dazu also alle möglichen Artikel, nicht nur diese. Und zwei davon sind wirklich Spitzenreiter. In dem einen geht es darum, wie gefährlich vegane Kinderernährung ist. Hat mit Frau Wiener jetzt nichts zu tun. In dem anderen geht es eben darum, dass Frau Wiener eben sagt, dass die Sojamilch so künstlich wie Cola ist. Da steht dann immer, Sojamilch so künstlich wie Cola. Starköchin rechnet mit Veganern ab. Und in dieser Überschrift, die man über den Facebook-Beiträgen steht und bei Twitter auch, steht, Veganer tun etwas Gutes für Tiere und Umwelt, ganz im Gegenteil. Und der Artikel ist nicht nur doof, weil sie darin halt wieder so, weil sie halt auch nicht weiß, wie man Sojamilch herstellt. Es gibt auch so ein Video von ihr, wie sie so Sojabohnen nimmt und dann mit der bloßen Hand in so ein Glas ausdrückt. In dem Glas ist Wasser und dann sieht man, wie so weiße Plörre in das Glas reintropft. Und das sieht natürlich aus, das will niemand trinken. Und weil es niemand trinken will, gibt es das auch nirgendwo zu kaufen. Aber sie denkt oder behauptet zumindest, das sei Sojamilch. Und dieses Bild sieht man wahnsinnig oft. Ich hatte mal eine Aufstellung gemacht für irgendeinen anderen Artikel, da kam es irgendwie auf, ich glaube, 83 Mal. Es gibt vom Focus Online und seinen ganzen komischen Ablegern, Focus Gesundheit, Focus Unterhaltung und so weiter, gibt es 83 Posts, die alle auf diesen einen Artikel verweisen. Das heißt, wenn man ein ganz normales Medienverhalten hat, dann bekommt man das mindestens einmal pro Jahr irgendwie angezeigt. Und wenn dieser Facebook-Algorithmus noch besser funktioniert, kriegt man es noch viel öfter angezeigt. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. 2015, vegan ist auch keine Lösung. 2016, Kinder vegan ernähren ist absurd. Und überhaupt Chemie essen, um vor Mangelernährung zu schützen, ist auch absurd. Und seitdem kriegen wir alle paar Monate dieses Sojamilch ist so künstlich wie Cola vorgeknallt. Was ich auch jedes Mal, nicht jedes Mal, aber oft, ich kriege das oft dann zugeschickt von Nicht-Veganern, die sagen, haha, guck mal, siehste, sowas trinkt ihr Spinner. Das heißt, seit 4 Jahren ist sie regelmäßig in den Medien mit irgendwelchen Statements, warum Veganismus dumm ist oder unsinnig oder absurd. Und das ist halt irgendwie so, naja, sie hat sich da jetzt tränenreich geäußert, warum wir sie so kritisieren würden, obwohl sie ja eine Fast-Vegetarierin sei und gegen die Industrie sei, gegen die wir auch sind.
Und wir sollten doch mal irgendwie an einem Strang ziehen, alle zusammen. Ja, das können wir ja gerne machen, aber dann wäre es irgendwie ganz sinnvoll, wenn Frau Wiener damit anfangen würde und aufhört, vollkommen ohne Not irgendwelche Artikel gegen Veganismus zu schreiben oder Interviews zu geben, in denen sie gegen Veganismus austeilt oder sonst wie eben aufzufallen. Auch diese, was die eine Kommentatorin geschrieben hatte, dass sie auf irgendeinem roten Teppich stand mit einem Kleid und auf dem Kleid ist ein kleines Ferkel und das Ferkel hat eine Sprechblase, da steht Friss mich drauf. Ist ein freies Land, darf man machen, nur man sollte dann nicht davon ausgehen, dass man da den Mega-Beifall aus der veganen Szene mit abräumt. Das ist das Gegenteil von vegan, das ist das Gegenteil von Tierrechten, das ist das Gegenteil von der Idee, dass Tiere genauso ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben, wenn jemand da steht und ein Kleid trägt, was sagt, okay, Schweine sind zum Fressen da. Das ist jetzt alles nicht die super Bewerbung, um Deutschlands oder Österreichs veganfreundlichste Promi-Köchin. Das ist das Gegenteil. Da darf man sich halt auch nicht wundern, dass wenn man diesen Artikel zur Mandelmilch teilt und noch um eine unsinnige Einleitung ergänzt, woraufhin man dann eben Leute bei sich in der Kommentarspalte hat, die erklären, wie blöd Mandelmilch ist und wie blöd generell Pflanzenmilch ist und dass das alles künstlich ist, ja, dass dann der ein oder andere Veganer oder Veganerin sich zu Wort melden und das sachlich kritisieren. Also wer damit nicht klarkommt, ja, der hat vielleicht auch irgendwie ein ganz seltsames Verständnis davon, wie Medien funktionieren. Das mag jetzt auch vielleicht ein etwas ungerechter Vorwurf sein, weil Frau Wiener eben gar keine Medienfachperson ist, sondern eine Köchin. Und man ja gleichzeitig beobachten muss, dass auch gestandene Medienleute in dieser Sache manchmal echt überfordert sind und diese ganze Geschichte einfach weitererzählen, dass da ein Shitstorm am Stormen ist, ohne vorher mal nachzugucken, ob das denn wirklich der Fall ist. Ich weiß, manche Autoren, die machen das natürlich absichtlich. Die sehen, dass da irgendjemand das behauptet hat und dann denken die, ist mir vollkommen egal, ob da wirklich ein Shitstorm ist, aber ich weiß, ich krieg schön Klicks und Aufmerksamkeit, wenn ich es einfach so behaupte. Aber unter anderem hat diese Geschichte auch Ariane Sommer von der Taz verbreitet. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Die schreibt da eine vegane Kolumne mit dem Namen Pflanzenessen. Und auch sie stellt sich an die Seite von Sarah Wiener und sagt hier, Leute, das ist nicht okay, was ihr da macht. Wortwörtlich, diesen Shitstorm fand ich really shit. Die hat jetzt wahrscheinlich kein Interesse daran, einen nicht existenten Shitstorm von Veganern in die Welt zu schreiben. Deswegen vermute ich mal, dass sie tatsächlich einfach nicht nachgeguckt hat. Deswegen wäre meine Bitte an alle Medienschaffenden und auch an sonst alle Personen, wenn ihr irgendwo was lest oder hört von einem vermeintlichen Shitstorm, von wem, egal an wen, guckt doch bitte einmal ganz kurz vorher nach, ob es den Shitstorm auch wirklich gibt, bevor ihr euch dazu äußert. Denn dieses sich darüber äußern und dann gegenseitig hochschaukeln, das ist meistens der deutlich größere Shitstorm. Ich kann natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass Ariane Sommer das nicht gelesen hat, aber sie schreibt wortwörtlich, was darauf folgte, waren viele fiese Kommentare von Veganerinnen, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen will. Ich habe das ja eben ausführlich vorgetragen. Also viele fiese Kommentare, hätte ich gerne mal gewusst, welche das genau sein sollen. Am Ende wird das dann auch so ganz versöhnlich, dass sie gerne mal Sarah Wiener ganz herzlich zum veganen Dinner einladen möchte, um sich auszutauschen und so weiter. So, ich bin so voll auf Harmonie im Gegensatz zu den anderen, die immer nur auf Streit aus sind. Und damit erzählt sie im Prinzip diese Geschichte von Sarah Wiener weiter, die angeblich eigentlich nur alle ganz fest umarmen möchte und sich ganz schlimm wundert und eigentlich nur mit den Veganern gegen industrielle Massentierhaltung kämpfen möchte. Ich meine, wenn sie das wirklich möchte,
dass die vegane Community und sie an einem Strang ziehen. Ja, das kann sie vermutlich sogar haben.
Ich habe gesehen, dass eine ganze Menge vegan lebende Menschen da bei ihr in der Kommentarspalte trotz dieser seltsamen Ausbrüche immer noch sehr wohlwollend ihr gegenüber argumentiert haben und ihr so diese hilfreichen Tipps auch gegeben haben. Das könnte sie bestimmt haben, wenn sie sagen würde, okay, wisst ihr was, ich lebe nicht vegan, ich esse sogar ab und zu Fleisch, aber ich unterstütze das, was ihr sagt und man sollte versuchen, die Tierhaltung, so wie sie momentan ist, abzuschaffen oder stark einzuschränken. Ich vermute, der Gäste bestimmt eine gute Grundlage, aber ja, jahrelang gegen so eine Gruppe poltern und sich dann aufregen, dass die einem nicht zur Seite springen, wenn man irgendwie auch noch online ein bisschen Mist gebaut hat. Das ist schon so ein bisschen, ja, weltfremd irgendwie in meinen Augen. Na gut. So viel zu Frau Wieners Ausbrüchen. To be continued, fürchte ich. das war die Rubrik Veganer kalter Scheiß. Die ist jetzt ein bisschen lang geraten. Das wird sich wahrscheinlich mal so ein bisschen daran orientieren, worum es gerade geht. Muss jetzt nicht mehr so lang sein. Aber weil das jetzt, wir sind schon über einer Stunde, glaube ich, deswegen würde ich jetzt in dieser Ausgabe nicht alle Rubriken abfrühstücken. Aber das Wichtigste, das Argument der Woche, das würde ich trotzdem noch machen. Denn das Argument der Woche ist eins, was ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, es gibt so Zyklen, so Argumentezyklen, wie auch Mondphasen. Und dann taucht ein Argument immer ganz besonders oft auf. Und das ist, zumindest nach meiner subjektiven Wahrnehmung, die Sache mit der Evolution. Ihr kennt das bestimmt. In Diskussionen um die Frage, ob man Fleisch essen sollte, gibt es ganz oft Leute, die das Verständnis haben, dass wir Fleisch essen müssen, weil die Evolution uns quasi dazu zwingt. Das schreiben auch jetzt nicht nur ganz doofe Leute, das liest man auch manchmal in Kolumnen von ja nicht ganz so doofen Leuten und auch es gibt diese so geflügelte Worte so, ah, die Vegetarier, die verleugnen die Evolution oder warum hat die Evolution mir Eckzähne gegeben, wenn ich jetzt kein Fleisch essen soll und all solche Dinge. Und das Krasse an der Sache ist, also wer sowas sagt und auch ernst meint, der hat überhaupt nicht verstanden, wie Evolution funktioniert. Ganz grundsätzlich haben viele Leute, glaube ich, die ersetzen so ihr Gottesbild durch Evolution. Die denken, das sei irgendeine fühlende und denkende Entität, die sich irgendwie entschieden hat, welche Tiere und Pflanzen auf der Erde existieren und checken überhaupt nicht, dass das ganz grundsätzlich eben anders funktioniert, dass ein evolutionärer Prozess, das ist eine Folge von Selektionsdruck und Zufall. Und danach richtet sich, welche Spezies überlebt und welche nicht. Und ganz grundsätzlich, falls ihr das mal irgendwo lest und nicht wisst, was ihr sagen sollt, ganz elementar in dieser Frage ist, dass die Spezies durch die Evolution bevorzugt wird, die sich an Gegebenheiten am besten anpassen kann. Deswegen heißt das ja auch Survival of the Fittest. Also das Überleben der am besten Angepassten. Ich weiß, das wird oft falsch übersetzt. Viele denken, Survival of the Fittest würde bedeuten, das Überleben der Stärksten oder der Schnellsten oder sowas. Das ist aber Quatsch. Es geht darum, welche Spezies am besten angepasst ist. Und das ist jetzt vor unserem historischen Kontext ganz besonders interessant, denn die Menschheit befindet sich in einer Situation, in der sie sich ganz dringend anpassen muss. Denn so wie wir das bislang gemacht haben, die letzten 50, 100 Jahre, geht's halt nicht weiter. Dann laufen wir in ein ökologisches Desaster. Und das können wir nur verhindern, wenn wir uns anpassen. Wenn wir uns als komplette Spezies eben ändern. Und daher ist es ganz besonders absurd, wenn jemand aus evolutionären Gründen darauf besteht, jeden Tag viel Fleisch essen zu dürfen, weil das angeblich irgendwann mal unsere Spezies dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Weil das kein Selbstzweck ist. Selbst wenn das so gewesen ist, selbst wenn irgendwann mal Fleisch einen großen Einfluss darauf gehabt hat, wie der Homo sapiens sich entwickelt, dann war das damals
eben der Fall. Das heißt aber nicht, dass man darauf irgendwie so ein Abo hat und dass man jetzt einfach immer sich an diese eine Verhaltensweise halten kann und so weiter in evolutionärem Sinne als Spezies fortbesteht. So funktioniert das nicht. Und das war auch früher schon nicht so. Denn oft sind das ja eben Veränderungen gewesen, die dann dazu geführt haben, dass die eine Spezies ja evolutionärer Sieger war und die andere eben nicht. Und jetzt gerade im Moment ist es eben so, wenn wir alle sagen, oh, lass mal weiter Fleisch essen, dann verringert das eben eher unsere Chancen als Fortbestehen einer Spezies. Das Evolution bedeutet nicht, dass man immer an den Dingen festhalten muss, die immer schon gewesen sind. Das ist komplett falsch. Wenn das immer schon so gewesen wäre, vor vielen, vielen Millionen Jahren waren unsere Vorgänger eine Spezies, die vermutet im Zentralafrika auf Bäumen gelebt haben. Und irgendwann haben ein paar von den Individuen dieser Population gesagt, ey, weißt du was, lass mal von den Bäumen runtergehen und gucken, ob wir in der Ebene auch was zu essen finden. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann gäbe es die Menschheit in der heutigen Form überhaupt nicht. Das war der erste Schritt und der bestand darin, dass ein paar Individuen etwas anders gemacht haben, als die anderen Individuen es die ganze Zeit gemacht haben. Das ist genau das Gegenteil davon, bei sich zu Hause rumzusitzen und sich den ganzen Tag Fleisch reinzuschaufeln und zu sagen, ich esse Fleisch, wir haben nämlich immer schon Fleisch gegessen wegen Evolution. Nüchtern betrachtet ist es also so, die Leute, die heute auf Biegen und Brechen jeden Tag Fleisch essen wollen und jede Veränderung in der Richtung scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, die haben eigentlich genau dieselbe Einstellung wie die Menschenaffen von damals, die auf den Bäumen sitzen geblieben sind, während die anderen sich in die Ebene aufgemacht haben, die gesagt haben, oh, was soll ich denn in der Ebene, wir haben doch immer auf den Bäumen gesessen. Ja, nur die sitzen da halt heute auch noch. Wenn also jemand zu euch sagt, was, du isst kein Fleisch, aber die Evolution, dann habt ihr ein paar Optionen. Erstens, ihr versucht spontan einen Lachanfall zu erzeugen. Ich weiß, das fällt nicht allen leicht, das mir auch nicht. Oder ihr versucht ihm 5 Minuten lang die Grundzüge von evolutionären Wirkmechanismen zu erklären. Ist auch nicht immer ganz einfach. Wenn ihr also wenig Zeit habt und auch jetzt gar nicht so streitfreudig seid, dann könnt ihr ja vielleicht einfach irgendein anderes Beispiel anbringen, was uns Menschen mal irgendwann rein evolutionär weitergebracht hat, was diese Leute aber vermutlich auch nicht mehr in ihrem Alltag integriert haben. Zum Beispiel vermutet man, dass die ersten Menschen in der Ebene sich hauptsächlich von Knochenmark ernährt haben, weil die das dann weil die gelernt hatten, diese Knochen aufzubrechen, das dann da rauszuessen. Viele Menschen haben in Höhlen gelebt oder sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen, um irgendwie an Nahrung oder sonst irgendwas zu kommen. Also wenn das nächste Mal jemand sagt, was, du isst kein Fleisch, du verleugnest die Evolution, dann könnt ihr ja versuchen zu sagen, was, du isst kein Knochenmark und lebst nicht in der Höhle und hast noch nie wegen schwerer Körperverletzung eingesessen. Na, du verleugnest ja voll die Evolution. Sowas in der Art. Ja, das waren die 3 Rubriken. Nächstes Mal gibt es ein bisschen mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin wieder ein paar Mal über meinen Geschwindigkeitslimit drüber geraten. Ich habe das gesehen, ich konnte aber, manchmal habe ich es noch gestoppt, nochmal neu reingeschnitten. Aber das, wenn ich das bei allen gemacht hätte, dann wäre der Podcast wahrscheinlich im April noch nicht draußen. Aber ich glaube, ich werde immer besser. Wenn euch das gefallen hat und ihr denkt, das sollte ich öfter machen, dann schreibt mir das. Wenn ihr denkt, ich sollte das nicht so oft machen, dann schreibt mir das auch. Wenn ihr sagt, ich möchte lieber mehr Artikel lesen. Wenn ihr es ganz toll findet und denkt, boah, der müsste das, der sollte am besten jeden Tag sich damit beschäftigen, dann könnt ihr auf graslutscher.de/Unterstützer gehen und habe ich alle Möglichkeiten aufgelistet, wie man mich dabei unterstützen kann. Und wenn ihr gute Ideen habt, was in der nächsten Ausgabe drankommen könnte, dann schreibt mir das ruhig. Also die meisten schreiben mir sowieso ganz oft, wenn sie irgendwo Unsinn gefunden haben. Aber für so einen Podcast eignen sich natürlich jetzt noch ein paar andere Sachen, die ich normalerweise in schriftlicher Form nicht so gut behandeln kann. Also wenn euch irgendwie was auffällt, am besten auch irgendwas Positives, dann nur zu. Ich freue mich über alle Vorschläge und selbst wenn es jetzt in der nächsten Ausgabe nicht kommt, ich brauche ja genug Futter für ja noch weitere 11 Ausgaben allein dieses Jahr. Also da kann euch noch ein bisschen was zusammenkommen. Jo, dann schreibt mir mal, ob es euch gefallen hat und dann hören wir uns spätestens in der Februar-Ausgabe wieder. Ciao.